30.06.24, Israel im Krieg, Tag 268. Circa 35.000 Menschen haben dieses Wochenende in Tel Aviv im Park HaYarkon am We Will Dance Again Konzert teilgenommen. Das Ganze wurde organisiert vom Gründer des Tribe of Nova. Der Mann heißt Nimrod Arnoni, um an die knapp 400 Menschen zu gedenken, die letztes Jahr am 7. Oktober 23 beim Supernova Festival von palästinensischen Terroristen ermordet wurden. Eine seiner Kernaussagen, warum er dieses Konzert organisiert hat, trotz allem Schmerzen, ist: They can hurt us, but they can never beat us. We were stronger than them and it will remain so. Ich habe in der letzten Folge auch schon über den Besuch des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant in den Vereinigten Staaten von Amerika gesprochen. Jetzt ist in der Washington Post, einer der zentralen, wichtigsten Zeitungen Amerikas und der Welt, könnte man sagen, sind Grundzüge des Day-After-Plans des israelischen Verteidigungsministers tatsächlich veröffentlicht worden. Der Gazastreifen soll demnach in 24 Bezirke oder für die Schweizer unter euch 24 Mini-Kantone aufgeteilt werden, die von den USA und moderaten arabischen Staaten verwaltet werden sollen. Zumindest für einen gewissen Zeitraum, bis schrittweise eine palästinensische Administration den Gazastreifen übernehmen kann. Das Ganze klingt theoretisch natürlich richtig und ich denke, das ist die Stoßrichtung schon seit Monaten, soweit ich weiß. Aber das Ganze hat natürlich auch Herausforderungen und Hürden. Eine zentrale Hürde ist natürlich, dass Hamas-Chef Yihya Sinwar alles tun wird, um nicht einzulenken, um nicht nachzugeben. Und man geht davon aus, dass er lieber in einem seiner Tunnel tief unter der Erde sein Leben verliert, als dass er nachgibt. Eine weitere Hürde ist natürlich, und das ist mittlerweile bekannt, dass moderate arabische Staaten, damit sind allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko, Ägypten, Jordanien, sind im Endeffekt an einer Kooperation interessiert, aber mit einer Bedingung, dass die palästinensische Autonomiebehörde auch auf Augenhöhe daran teilnehmen wird, und zwar auch jetzt schon, um auch nicht nur über heute Morgen zu reden, sondern auch jetzt schon die Zukunftsvision eines unabhängigen palästinensischen Staates zu besprechen. Eine Sache, die an sich noch einmal theoretisch richtig klingt, aber nach allem Schmerz, nach allem Terror, nach Ermordung, Vergewaltigung und Entführung ist ein Großteil der israelischen Bevölkerung und Politik jetzt gerade in der Hinsicht nicht ansprechbar. Und ich denke, das sollte eigentlich auf Verständnis stoßen. Dafür ist der Schmerz, die Wunde jetzt gerade zu tief. Es braucht noch Zeit. Doch der Druck kommt natürlich und es muss sich im Endeffekt irgendwie, sollte man sich dann eventuell in der Mitte finden. Und ich hoffe, dass das klappen wird. Auch über die Situation vis-à-vis der Hisbollah bzw. dem Libanon gibt es Einblicke in diesem Bericht, und zwar, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation kommen muss, wenn die Hisbollah sich auf die Höhe des Litani-Flusses zurückzieht. Also eigentlich das, was UN-Sicherheitsrat Resolution 1701 von der Hisbollah schon seit 20 Jahren fast eigentlich erwartet. Doch es wird ja nicht umgesetzt. Stattdessen wird aus genau diesem Bereich, der eigentlich verboten ist für die Hisbollah, wird auf Israel geschossen, und das täglich. In dem Sinne erwartet Israel eigentlich nur, dass die Hisbollah bzw. der Libanon sich an die UN-Sicherheitsrat-Resolution 1701, dass das eingehalten wird, dass das umgesetzt wird, und Israel würde dann eventuell als Goodwill Gesture, also als gut gemeinte Geste, würde dann leichte Grenzlinienveränderungen vornehmen an der Nordgrenze zwischen Israel und dem Libanon, wie sie seit Jahren von der Hisbollah gefordert werden. Also alles eigentlich umsetzbar, eigentlich machbar, Doch ihr wisst, wie es zwischen Konfliktparteien ist. Ihr wisst, wie es zwischen einer Demokratie und Terrormilizen, was der Stand dort ist. Man ist im Endeffekt nicht auf Augenhöhe. Man hat eine gewisse andere Weltsicht und natürlich nicht zu vergessen, dass hinter der Hisbollah natürlich auch andere, viel mächtigere Spieler stehen. Allen voran natürlich das iranische Mullah-Regime. Und deswegen kann man das nicht ganz ausblenden. In der vergangenen Woche hat auch der stellvertretende Generalstabschef der IDF, der Mann heißt Amir Bahram, die Vereinigten Staaten besucht. Er war Gast des US-Militärs und hat hochrangige Kommandeure des US-CENTCOM, also des Central Command, des US-NORTHCOM, des Northern Command, der Marine, also der Navy, dem Joint Chiefs of Staff und dem Verteidigungsministerium getroffen, um die Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu stärken. Den Staaten, damit sind die Militäre gemeint und im Endeffekt gemeinsame Herausforderungen, die eventuell eintreten könnten und das relativ in Kürze zu besprechen. Es geht im Endeffekt darum, als Militär sich auf den Worst-Case-Scenario, also auf den schlimmsten Fall vorzubereiten oder wenn nicht der schlimmste Fall, dann auf alle möglichen negativen Entwicklungen. Dafür gibt es ja das Militär im Endeffekt und genau da waren wir eben nicht vor 9 Monaten, knapp 9 Monaten am 7. Oktober 23, als wir überrollt wurden von den Terroristen aus dem Gazastreifen. Das US-Militär, wie ihr wisst, ist ja auch seit Kriegsbeginn relativ beschäftigt hier mit dem Raum des Nahen Ostens. Das liegt insbesondere auch an den Houthis im Jemen. Natürlich auch ein verlängerter Arm des iranischen Mullah-Regimes. Und dort die Houthis natürlich mit ihrem Drohnen- und Raketenbeschuss auf die internationale Schiffsfahrt von Ost nach West und West nach Ost ist natürlich eine große Herausforderung für die gesamte Weltwirtschaft. Und da ist das US-Militär natürlich vor Ort bzw. auf der See im Raum Bab el-Mandab um den Jemen herum im Einsatz gewesen, im täglichen Einsatz kann man sagen, allen voran mit dem Flugzeugträger, dem amphibischen Angriffsschiff der USS Eisenhower, auch mit der USS Kearney und anderen Schiffen, Kriegsschiffen. Die USS Eisenhower wird jetzt nach fast 8 Monaten Kampfeinsatz, ist jetzt abgezogen worden und wird ersetzt mit anderen US-Schiffen, allen voran die USS Wasp und die USS Oak Hill und die USS New York, die auch alle in den Mittleren Osten ins Mittelmeer entsandt wurden. Und auf diesen Flugzeugträgern befinden sich Dutzende, wenn nicht mehr, F-35 Kampfjets und natürlich andere militärische Dinge, sage ich jetzt mal, wovon viele auch in der Regel nicht wirklich wissen. Das Ganze natürlich, um einerseits Raketen und Drohnen, sei es von den Houthis oder anderen Aggressoren, wie wir hier im April gesehen haben, als der Iran mit knapp 300 Flugobjekten Israel angegriffen hat, wo dann natürlich auch das amerikanische Militär im Einsatz war, um das abzuwehren. Im Endeffekt, um tägliche Abwehr, Verteidigung zu machen, aber auch um abzuschrecken. Deterrence. Das Wort auf Englisch Deterrence, auf Deutsch Abschreckung, ein ganz, ganz zentraler Punkt, um eine Eskalation zu vermeiden, zu verhindern, setzen die Amerikaner, hat auch Israel eigentlich in der Vergangenheit immer auf Abschreckung gesetzt. Und wir haben uns, und das war der fatale Fehler, wir hier in Israel haben uns eingebildet, vor dem 7. Oktober, dass die Hamas und der islamische Dschihad im Gazastreifen abgeschreckt sind. Doch waren sie nicht, ganz offensichtlich. Auch heute in der heutigen Folge wie in der letzten Folge fangen wir beim Operativen im Libanon an, weil dort tatsächlich mittlerweile in Sachen Israel mehr passiert. Also der Beschuss aus dem Libanon auf Israel ist dramatischer als der Beschuss mittlerweile aus dem Gazastreifen auf Israel. Wo aus dem Libanon eigentlich, kann man sagen, jeden Tag Flugobjekte auf Israel abgeschossen werden. Erst am Donnerstag jetzt sind zwei Drohnen aus dem Libanon in der Region Rosh Hanikra eingeschlagen. Am Freitag drei Drohnen im Westteil des Galil. Auch am Freitag ca. 25 Raketen aus dem Libanon, die auch mehrere Brände verursacht haben. Und auch am Samstag, also gestern, wurden zwei Panzerabwehrgeschosse aus dem Libanon auf Israel abgefeuert und sind im Gebiet Misgav Am eingeschlagen. Also jeden Tag Beschuss. Jeden Tag, ohne Ausnahme, wird aus dem Libanon auf Israel geschossen. Deswegen ist der Nordteil Israels nach wie vor eine Art No-Go-Zone und das mittlerweile seit fast 9 Monaten. Die israelische Armee schläft natürlich nicht, außer Vorbereitungen und Übungen, die natürlich auch täglich weiter die Kampfbereitschaft der IDF-Truppen, ich sage jetzt mal, verstärken soll, verbessern soll für den Ernstfall, insbesondere wenn man irgendwann entscheiden sollte, dass man on the ground im Libanon operieren sollte, um endlich den Terror einzudämmen, soweit es geht, greift die israelische Luftwaffe auch täglich Terrorinfrastruktur im Libanon an. Allein in den letzten Tagen Angriffe auf Terroristen und Terrorinfrastruktur in den Orten Hula, Aitarun, Nakura, Wadi Hamul, Odaise, Khiam, Kfar Kile, Chihine, Jabal Safi, Taibe, Rappe Salathine. Also es sind nur die Orte, die ich jetzt aufgezählt habe, ungefähr ein Dutzend zentrale Orte, wo die Hisbollah ganz, ganz tief verankert ist, in der Bevölkerung und in der zivilen Infrastruktur natürlich. Das sind teilweise Orte, die ich seit jetzt mittlerweile 8, 9 Monate immer mal wieder erwähne. Und deshalb sind diese Orte, kann man sagen, tatsächlich auch nicht nur Orte, wo Menschen wohnen, sondern das sind im Endeffekt alles Terrorstützpunkte der Hisbollah. Das ist bedauerlich für die Menschen, die dort wohnen, aber insbesondere in den schiitischen Orten kann man davon ausgehen, dass eigentlich ein Großteil der schiitischen Bevölkerung eh hinter der Hisbollah steht, ein Großteil der Männer dort sowieso Hisbollah-Mitglieder sind und in dem Sinne das eine und das andere gemeinsame Sache machen. Im Gazastreifen ist es ja nicht anders. Auch dort Hamas und Islamischer Dschihad sind weitestgehend in der Gesamtbevölkerung tief verwurzelt. Das ist ja eine authentische, oder das sind authentische Terrormilizen, die nicht irgendwo aus der Ferne gekommen sind und ein Gebiet übernommen haben, sondern authentisch die Hisbollah im Libanon geboren wurde und sich entwickelt hat und die Hamas und Islamischer Dschihad im Gazastreifen geboren und sich entwickelt haben. Wenn wir nach Gaza schauen, jetzt mittlerweile 3 parallel laufende Einsatzgebiete, Division 162 nach wie vor im Einsatz im Süden in Rafah, Division 99 nach wie vor im Einsatz im zentralen Gazastreifen und Division 98 jetzt seit wenigen Tagen im Einsatz im Norden des Gazastreifens und zwar in einer der Terrorhochburgen der Hamas, Shejaiya, wo wir auch letztes Jahr schon im Einsatz waren, dann uns zurückgezogen haben, beobachtet haben und jetzt wieder dort den Zugriff starten auf Dutzende Terroristen, Dutzende Terrorinfrastrukturen, die sich jetzt in den letzten Monaten offenbart haben, weil die Terroristen sich natürlich wieder versucht haben zu formieren. Und das ist genau, was die 3. Phase der Kampfhandlungen aus Sicht des israelischen Militärs bedeuten. Jetzt nicht mehr massiv vor Ort, sondern beobachten, dann nachrichtendienstliche Erkenntnisse und dann natürlich der Angriff oder der Zugriff durch pinzettenartige Kommandoeinsätze, um tatsächlich den Terror so präzise wie möglich zu schlagen. Am Donnerstag wurden 68 kranke und verletzte Kinder in Begleitung aus dem Gazastreifen über den Kerem Shalom Grenzübergang gebracht. Das ist das erste Mal, dass tatsächlich jetzt auch Kinder, die verletzt sind, schwer verletzt sind und auch krank sind, dass man ihnen entgegenkommt, dass man ihnen versucht zu helfen, indem man sie aus dem Gazastreifen rauslässt, über einen israelischen Grenzübergang. Das natürlich alles in Koordinierung mit den Ägyptern, insbesondere allen voran, aber auch mit der US-Administration und der internationalen Community, um sie dann über Kerem Shalom Richtung Ägypten rauszubringen, damit sie medizinisch versorgt werden können, sei es in Ägypten oder eventuell dann irgendwo weiter weg im Ausland, damit sie im Endeffekt an ihrer Krankheit oder an ihren Verletzungen nicht weiter leiden und geschweige denn ihr Leben verlieren. Auf israelischer Seite auch leider dieses Wochenende wieder drei Soldaten, die im Kampf ihr Leben verloren haben, am Donnerstag Eyal Scheines und jetzt gestern war es Yair Avitan, der 20-Jährige, und auch der 21-Jährige Yakir Shmuel Teitelbaum, die im Einsatz in Shejaiya im Norden des Gazastreifens gefallen sind. Wenn wir ein Stück weit den Rahmen erweitern und in die Region schauen, finden Wahlen, das ist einerseits natürlich eine interessante Angelegenheit, andererseits absolut nicht. Ich werde es gleich erklären. Es finden Wahlen oder es fanden Stichwahlen, zumindest die erste Runde an Wahlen zur Präsidentschaft im Iran fanden statt jetzt. In den letzten Tagen wurden die Stimmen gezählt für den Nachfolger vom Raisi, der natürlich, wie ihr euch erinnern könnt, an einen Hubschrauberabsturz sein Leben verloren hat. Die vier Hauptkandidaten sind Massoud Pezeshkian, Said Jalili, Mohammad Bakr Ghalibaf und Mustafa Pur Mohammedi. So, diese vier Hauptkandidaten aus den verschiedenen Lagern haben sich zur Wahl gestellt. Zwei sind weitergekommen in die nächste Runde, und zwar die ersten zwei, die ich genannt hatte. Pezeshkian, der 42,5% der Stimmen bekommen hat, und der Hardliner Said Jalili, der 38,6% der Stimmen bekommen hat. Im Endeffekt jedoch müssen wir uns hier nichts einbilden. Zum einen, von den ca. 61,5 Millionen Wählern haben nur ungefähr 24 Millionen gewählt. Also im Endeffekt hat sogar derjenige, der die meisten Stimmen bekommen hat, Massoud Pezeshkian, der die meisten Stimmen bekommen hat, hat gerade einmal 16,9% der Stimmen der Gesamtbevölkerung bekommen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, spielt es eigentlich keine Rolle, kaum eine Rolle, wer die Position des Präsidenten im Iran im Endeffekt übernehmen wird, ob es Pezeshkian sein wird oder Jalili sein wird. Im Endeffekt, zum einen wurden diese Kandidaten natürlich auch von oben erlaubt, bewilligt, dass sie überhaupt antreten dürfen. Von oben heißt, vom Ayatollah selbst, Ayatollah Ali Khamenei, der natürlich der Hauptdiktator, der Hauptführer des Iran ist und alles, was drunter sich befindet, eigentlich nur im besten Fall eine kleine Nebenrolle spielt. Man muss sich das ungefähr so vorstellen wie damals Adolf Hitler und alle möglichen anderen Funktionäre, die ja hier und da mal was zu sagen hatten, aber im Endeffekt gab es nur einen Adolf Hitler. Das war der große Chef damals in der Nazi-Diktatur und in der heutigen Diktatur der radikal-schiitischen Islamisten im Iran ist es Ali Khamenei, der von A bis Z, von oben bis unten alles bestimmt. Alles. Und es in dem Sinne eigentlich Wahlen sind, die fürs Papier sind. Und auch das Papier ist sehr vielen Iranern mittlerweile nicht wert. Deswegen sind ein Großteil der Iraner, circa zwei Drittel der Iraner, nicht einmal aus dem Haus gegangen, um zu wählen, weil sie wissen, dass es für die Katz ist. Das ist die Realität des Iran. Das ist sehr bedauerlich. Das tut mir persönlich auch mit meiner persisch-iranischen Identität. Ihr wisst, meine Eltern sind beide aus dem Iran. Das tut mir auch sehr weh, muss ich sagen, weil ich mir auch für den Iran natürlich, genau für Israel, nur das Beste wünsche. Die Menschen im Iran sollen endlich in Freiheit leben können. Auch ich habe bis heute Ängste, Familie ersten Grades, die im Iran wohnen, und es tut mir weh, dass sie dort leiden. Leiden müssen, weil sie in dieser radikal-islamistischen Psychodiktatur gefangen sind. So wie an vielen anderen Orten leider Menschen gefangen sind, insbesondere an Orten, wo radikaler Islamismus herrscht und dieser radikale Islamismus natürlich dann auch Menschen zu Taten bewegt, die problematisch sind. So wie am Samstag jetzt gestern ein zum Islam konvertierter, man kann sagen zum radikalen Islamismus konvertierter Serbe versucht hat, einen Terroranschlag auf die israelische Botschaft in Belgrad, der Hauptstadt Serbiens, auszuführen und dort vom serbischen Wachpersonal neutralisiert wurde. Also auch dort wieder radikaler Islam, Menschen insbesondere, die konvertieren zum Islam, die dann auch noch den Drang haben, sich zu behaupten. Das kennen wir ja auch natürlich in Deutschland. Da gibt es alle möglichen Gestalten, die sehr, sehr gefährlich sind, wie zum Beispiel Pierre Vogel, der natürlich dort Massen an jungen Menschen auf seine Art indoktriniert und das natürlich eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden ist, für die innere Sicherheit ist. Und ich hoffe, dass der Verfassungsschutz und andere Institutionen in Deutschland das alles im Blick haben, weil das ist gefährlich. Das ist eine tickende Zeitbombe. Jetzt kommen wir ein Stück weit zu Artikeln im deutschsprachigen Raum, die Positives berichten. Und das möchte ich hier natürlich auch teilen, weil natürlich so viel Negatives passiert, dass es auch mal schön ist, auch die Lichtblicke zu erwähnen. So wurde am 28.06., also vorgestern, in der Welt, in der Zeitung Welt, ein wichtiger Meinungsartikel veröffentlicht von Jacques Schuster, einem Mitglied der Chefredaktion. Ich glaube, er ist der Leiter der Welt am Sonntag und der Artikel trägt den Namen »Wie die Tagesschau Angriffe auf Israel totschweigt«. So, und im ersten Absatz sagt Jacques Schuster das Folgende: »Tag für Tag schießt die Terrormiliz Hisbollah Raketen auf Israel, aber die Tagesschau berichtet nicht darüber. Sollte Israel sich am Ende zu einem umfassenden Gegenangriff entschließen, wird die Tagesschau dann voll einsteigen.« Und weiter gegen Ende des Artikels führt Jacques Schuster die folgenden Worte auf: »Auf diese Weise verzerrt sie die Wirklichkeit«, damit ist die Tagesschau gemeint. »Sollte Israel sich am Ende zu einem umfassenden Gegenangriff entschließen, wird sie dann voll einsteigen, und zwar so, dass klar ist, die Schuldigen sitzen in Jerusalem.« Ja, das ist bitter. Es ist bitter, dass das tatsächlich in manchen Medien der Fall ist. Und es ist umso erfreulicher, dass es andere Medien gibt, wie in diesem Falle die Welt, die das beim Namen nennen, die sich trauen, diese verzerrte und verdrehte Berichterstattung, die wirklich fatal ist, die wirklich, wirklich fatal ist, weil Menschen aufgehetzt werden und Antisemitismus im Endeffekt damit unter die Arme gegriffen wird. Und deshalb ist es wichtig, dass man das Kind beim Namen nennt, und das hat Jacques Schuster in diesem Fall tatsächlich gemacht. Also großen Dank hier, dass es auch das gibt, also ein Lichtblick. Ein weiterer Lichtblick, in diesem Fall auch in der Zeitung Die Welt, ist am 28.06. am selben Tag im Ressort Politik erschien, Politik Ausland, und zwar von Clemens Vergin, dem Chefkorrespondenten im Bereich Außenpolitik. Und der Artikel trägt den Namen »Die UN, Gaza und das Märchen vom Massensterben durch Hungersnöte«. So, ich denke, der Artikeltitel sagt eigentlich schon alles, dass im Endeffekt in den letzten Monaten die UN der Welt Märchen erzählt hat. Märchen, also Lügen. Lügen, Übertreibung und somit auch Hetze über angebliche Hungersnöte, über angebliches Massensterben, über einen angeblichen Völkermord und Genozid und all diese Worte, mit denen mittlerweile alle möglichen Menschen um sich schmeißen, um Antisemitismus im Endeffekt zu legitimieren. Das alles ist so fatal und so bedauerlich, Und es ist traurig, dass es jetzt im Endeffekt, dass wir an einen Zeitpunkt oder einen Punkt erreicht haben, wo es zum Glück jetzt auch ein Zurückrudern gibt der UN, die eingesehen haben und auch zumindest hier und da mal zugeben, dass das eben nicht der Fall ist, dass es kein Massensterben gibt, dass es kein Genozid gibt und dass auch kein großer Hunger besteht im Gazastreifen, ganz bestimmt nicht verursacht durch Israel oder durch die israelische Armee, die natürlich tagtäglich auch damit beschäftigt ist, Lastwagen mit Hilfsgütern und das jeden Tag mit Medizin, mit Wasser, mit Nahrung, mit allem, was man braucht, reinzulassen in den Gazastreifen, um den Menschen dort zu helfen. Ja, stellt euch vor, was eigentlich die Realität so ist, dass Israel das macht, um den Menschen im Gazastreifen, das sind teilweise die Menschen, die gejubelt haben, als Geiseln entführt wurden, also Israelis dort in den Gazastreifen zur Schau gestellt wurden, oder die teilweise Menschen Geiseln in ihren eigenen Wohnungen festhalten, oder die natürlich solidarisch sind mit ihren eigenen Hamas und islamischen Dschihad-Schergen. Dennoch hilft Israel in diesem Krieg den Menschen auf der Gegenseite. Tut das denn die Hamas auch, die gewählte Führung im Gazastreifen? Im Endeffekt ist doch die Hamas die gewählte, seit 2006 gewählte palästinensische Führung im Gazastreifen. Und in diesem Krieg, den sie begonnen haben, helfen sie denn den Menschen in Israel? Nein, das tun sie nicht. Das Einzige, was sie tun, ist Menschen entführen, Menschen vergewaltigen, Menschen ermorden und Raketen auf Menschen abfeuern. Und wenn das nicht reicht, kann man fortführen, dass sie die eigene Bevölkerung im Endeffekt auch in Geiselhaft, mittlerweile kann man das offen und ehrlich sagen, zwar über 2 Millionen Menschen im Gazastreifen befinden sich im Endeffekt auch, ob sie wollen oder nicht, in Geiselhaft von Yihya Sinwar, der wie gesagt nicht bereit sein wird einzulenken. Das ist der State of Mind von Megaterroristen. Eine weitere Meldung, auch vom 28.06., also vorgestern, hat der NDR, der Norddeutsche Rundfunk, gebracht, und zwar die folgende Schlagzeile: Hamburger Gericht verurteilt Hisbollah-Mitglieder zu Haftstrafen. Und im ersten Absatz heißt es: Erstmals hat ein deutsches Gericht 2 mutmaßliche Mitglieder der libanesischen Hisbollah als Terroristen eingestuft. Schaut, auch das sind positive Nachrichten. Müssen wir nicht drum herum reden. Hisbollah ist eine mega gefährliche Terrororganisation, wahrscheinlich die stärkste und die am heftigsten bewaffnete Terrormiliz der Welt. Und dass die überall auf der Welt, auch in Europa, auch in Südamerika und an anderen Orten auf der Welt, ihre Leute hat und eine Gefahr darstellt natürlich für sehr viele Menschen weltweit, dass man das jetzt so langsam auch hier und da, wie in diesem Artikel klar wird, auch mal angeht, auch in Deutschland, das ist absolut begrüßungswert. Zum Abschluss will ich noch auf einige Fragen von euch eingehen, die ihr mir in den letzten Wochen geschickt habt, aber in den letzten Folgen habe ich es nicht geschafft, darauf einzugehen, weil sowieso bei 55 Minuten Monolog, wenn ich da noch Fragen beantwortet hätte, ich glaube, das hätte den Rahmen gesprengt und ihr hättet es nicht geschafft, eine Folge, eine ganze Folge zu hören vor dem Einschlafen oder beim Joggen. Deshalb habe ich Mitleid und Erbarmen mit euch und habe versucht, jede Folge natürlich irgendwo in einem Zeitraum, einen Zeitrahmen zu lassen, der ja euch nicht überfordert. Also ganz kurz noch auf einige eurer Fragen. Eine der Fragen, die mir geschickt wurde, war: Kann es Todesurteile à la Eichmann bei Hamas-Terroristen in Israel geben? Darauf klare Antwort: Ja, es gibt in Israel Politiker und auch nicht wenige Menschen in Israel, die sich das wünschen würden. Zum Beispiel, wenn wir Yihya Sinwar gefangen nehmen sollten. Jedoch kann ich es mir nicht vorstellen. In dem Fall, dass wir selbst Yihya Sinwar hinrichten würden. Deshalb ein klares Nein von meiner Seite, aber ich würde es nicht unterschreiben. Wer weiß, wie sich die Dinge entwickeln und wie der Druck natürlich dann auch sein wird, falls und hoffentlich, wenn Yihya Sinwar hier in Israel vor Gericht stehen wird. Eine weitere Frage ist, wie läuft der Reservedienst organisatorisch bei dir ab, Arye, jetzt, wo du nicht mehr dauerhaft im Dienst bist? Ja, ihr habt mitbekommen, ich war vom 7. Oktober bis zum 1. Mai im Dauereinsatz in Uniform jeden Tag und dann am 1. Mai bin ich raus, bin aber immer mal wieder in Uniform. Und das ist immer wieder, wenn ich für irgendwas gebraucht werde, wenn ich gerufen werde von der Armee für einen Tag oder zwei Tage, das kann eine Übung sein, das kann ein hoher Besuch sein oder das kann irgendeine Arbeit hinter den Kulissen sein, wofür ich gebraucht werde und ich dann für einen Tag oder für zwei Tage wieder zurück im Reservedienst bin und schwupps auch am nächsten Tag wieder in Zivil normal, ja, was heißt eigentlich normal, aber nicht in Uniform wieder bin, so wie ich heute nicht in Uniform bin und auch morgen nicht in Uniform sein werde. Aber wer weiß, wie es bei mir am Donnerstag diese Woche ausschauen wird oder eventuell nächste Woche und ganz geschweige dann von mit Blick in die Zukunft, wie die nächsten Monate ablaufen werden, wie oft ich noch die Uniform anziehen werde bzw. werden muss, weiß ich nicht. Nächste Frage, wie unterscheidet sich Hamas vom islamischen Dschihad? Vor dem 7. Oktober hat das israelische Establishment tatsächlich versucht, diese zwei Terrororganisationen zu unterscheiden. Also prinzipiell hat man hier in Israel das so gesehen, dass die Hamas, die ja auch Geldkoffer hier aus Israel, also aus Katar, die wurden durch Israel durchgewunken, weil man die Hamas als, ja, als Terrorführung eine pragmatische Terrorführung wahrgenommen hat, die es nicht auf Konflikt abgesehen hat, sondern darauf, dass sie dort im Gazastreifen der Machthaber ist und keine Eskalation wünscht. Der islamische Dschihad hingegen wurde als problematisches Kind der Hamas wahrgenommen, also als revolutionär, als weitaus gefährlicher, als weitaus psychisch zu allem Möglichen imstande und wenn es nach dem islamischen Dschihad gehen würde, absolut jeden Tag Krieg und Terror und der islamische Dschihad im Endeffekt von der Hamas ein Stück weit kontrolliert wird und davon abgehalten wurde, die Situation zu eskalieren. Jetzt mittlerweile, weil wir natürlich den 7. Oktober alle über uns ergehen lassen haben mussten, steht fest, dass diese beiden Terrororganisationen im Endeffekt ein und dasselbe sind, dass sie gemeinsame Sache gemacht haben. Auch am 7. Oktober kamen Terroristen, bewaffnete Terroristen von beiden Terrorbewegungen parallel zueinander nach Israel rein und haben im Endeffekt hier ermordet, vergewaltigt und entführt. Und sie führen auch diesen Kampf gegen die israelischen Truppen gemeinsam. In dem Sinne, mittlerweile hat es sich ein Stück weit, ist es verschwommen. Die einen heißen A, die anderen B, aber am Ende sind sie ähnlich oder vielleicht sogar fast gleich. Der islamische Dschihad wurde in den letzten Jahren natürlich viel lieber vom Iran unterstützt. Also man hat vor dem 7. Oktober hat man immer gesagt, dass der islamische Dschihad zu 100% eigentlich iranisch gesponsert ist, die Hamas ein Stück weit weniger. Mittlerweile, denke ich, verwischten sind auch hier die Grenzen verschwommen und wie gesagt, es ist ähnlich. Zwei ähnliche Organisationen, die jetzt gerade im Gazastreifen auch in einer Art Überlebenskampf sich befinden. Nächste Frage, welche Staaten unterstützen Israel politisch und militärisch außer den USA? Naja, auch mit den USA ist es nicht immer einfach, wie ihr wisst. Aber im Endeffekt stehen wir hier gemeinsam Seite an Seite. Auch viele europäische Staaten sind militärisch komplett auf israelischer Seite. Politisch ist es nicht immer ganz klar. Aber ich würde sagen, gerade in Osteuropa ist man politisch auch eher d'accord mit vielen Dingen, die hier in Israel passieren. Hinzu kommen natürlich auch, dass Indien und auch moderate arabische Staaten mit Israel in relativ guten Beziehungen stehen, bis hin zu anderen Staaten weit weg von hier, mit denen Israel im Kontakt ist. Ob sie jetzt offen und öffentlich zu allem irgendwie ihren Senf abgeben und ihre Solidarität öffentlich bekunden, Das ist manchmal Mangelware und das kommt, weil man sich natürlich auch nicht in die Schusslinie begeben will. Genauso wie in Deutschland sehr viele, die ein Herz und mit Verstand auch bei Israel sind, aber wissen, dass sehr viele hemmungslose und gewaltbereite Menschen um einen herum leben. Da will man nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, sich outen, um dann von diesen gewaltbereiten Menschen eventuell dann angepöbelt zu werden. Die nächste Frage ist, wie stellen wir fest, dass sich Terroristen wieder ansiedeln an Orten, von denen IDF sich zurückgezogen hat? Naja, also die Orte, die Israel natürlich mit massivem Einsatz so teilweise zumindest von der Terrorinfrastruktur und Terroristen befreit hat, für einen gewissen Zeitraum und dann aber wieder sich zurückgezogen hat von diesen Orten, sei es Sirjiya oder sei es Jabalia oder sei es auch Khan Yunis. Wenn man diese Orte verlässt, nach kurzer Zeit schon fangen die Terroristen wieder an, sich dort neu aufzustellen, sich wieder neu zu mobilisieren. Und das ist normal, weil im Endeffekt diese Orte, diese Städte, das ist ja wie eine Mafia, wo man von der Mafia, die man angreift, sagen wir mal eine Polizei, die Polizei greift eine gewisse Mafia-Organisation in einem Bezirk an, setzt einige Mafiosis außer Gefecht, die anderen werden festgenommen, aber es werden Mafiosis sein, die überleben werden und die dort am Tag, nachdem sich die Polizei zurückgezogen hat, wieder anfangen werden, sich neu auf die Beine zu stellen und sich neu zu organisieren. Und genau das findet natürlich an all diesen Orten statt. Dagegen können wir kaum etwas machen, weil wir ja nicht 24/7 an all diesen Orten, wie gesagt, das sind irgendwie 20 Orte, die zentral sind, wo die Terroristen im Gazastreifen sich im Laufe der letzten 20, 30 Jahre tatsächlich aufgebaut haben. Da kann man nicht 24/7 mit einer riesigen Armeeaufgebot vor Ort sein. Und deshalb ist die Herangehensweise in der Phase 3 dieses Krieges natürlich, dass an Orten, wo wir uns zurückgezogen haben, wie ich vorhin schon kurz veranschaulicht habe, dass man da immer mal wieder Einsatz, mit Zugriff, mit einem Angriff gezielt wieder die Terroristen, die sich versuchen zu formieren, außer Gefecht setzt, sich dann irgendwann wieder zurückzieht und dann wieder beobachtet, wenn wieder die nächsten Mafiosis bzw. Terroristen sich versuchen, neu zu formieren. Nächste Frage, wie zählt ihr Hamas-Terroristen? Und überhaupt, wie kommt es, dass so viele Männer für die Hamas kämpfen? Naja, schaut, also erst einmal, natürlich kriegen wir Statistiken, Zahlen von den Truppen vor Ort, die natürlich im Nahkampf ein gewisses Gefühl dafür haben, mit wie vielen Terroristen sie im Kampfeinsatz konfrontiert wurden, aber auch aus der Luft. Dinge, die wir natürlich beobachten oder gezielt angreifen, da wird auch gezählt. Aber die Frage, wie kommt es, dass so viele Männer für die Hamas kämpfen? Schaut, fragt euch, wie es sein kann, dass zur NS-Zeit so viele Männer und nicht nur Männer, aber insbesondere Männer für Hitler gekämpft haben. So ist das, wenn man indoktriniert wird, wenn man im Endeffekt von einer Diktatur übernommen wird, machen da auch natürlich sehr viele Menschen mit, weil diese Dinge, an die plötzlich man glaubt, das macht ganz schnell die Runde. Und damals zur NS-Zeit wurden die Menschen mit gewissem Denkmaterial indoktriniert und das ging ratzfatz. Und genauso auch jetzt im Gazastreifen war der Boden natürlich sehr fruchtvoll für antisemitische Hassideologie und Indoktrinierung. Und das Ganze ging ganz, ganz schnell. Und im Endeffekt wissen wir, dass im Gazastreifen, wenn man da etwas sein will oder etwas sich Respekt verschaffen will, ist es der beste Weg, der Hamas oder dem islamischen Dschihad beizutreten. Am besten natürlich auch in den bewaffneten Flügeln, um der Familie Ehre für die Familie zu bringen und auch im Endeffekt ein besseres Gehalt eventuell zu verdienen, wie die Tunnel, die Familien, die Clans, die Tunnel gebuddelt haben, haben zum Beispiel gut verdient am Tunnelbau. Und das Ganze natürlich zahlt sich dann aus, wenn man den Bad Guys beitritt. Und ich denke, dass das damals zur NS-Zeit nicht anders war. Die letzte Frage für heute. Seit dem 7. Oktober frage ich mich, was ist in der Gesellschaft oder in den Gesellschaften schiefgelaufen, dass es so viele Menschen gibt, die eher für Terroristen sind? Schaut, also wir kriegen natürlich nur ein gewisses Bild über den Bildschirm mit, was insbesondere durch die Medien weltweit uns natürlich untergejubelt wird, wo wir manchmal den Eindruck bekommen, dass irgendwie die ganze Welt auf dem Kopf steht und überall nur noch Terrorunterstützer und überall nur Terror, und aber das stimmt nicht. Ja, es gibt sie, ich will das nicht verniedlichen, ich will das nicht relativieren, ganz bestimmt nicht. Doch sollten wir wissen, und das wissen viele von euch, die natürlich auch tagtäglich im Einsatz sind gegen Antisemitismus und für eine sicherere und bessere Gesellschaft, wo auch immer ihr Leben mögt, ob in Deutschland, Schweiz, Österreich, Amerika, hier in Israel, an anderen Orten. Im Endeffekt gibt es sehr viele von uns, die im Einsatz sind, genau gegen diejenigen, die in den Medien natürlich immer viel lieber gezeigt werden und die aber zum Glück meiner Meinung nach nicht die Mehrheit der Weltbevölkerung darstellen. Ja, sie machen Lärm und das natürlich auch, weil sie aggressiv sind, weil die Medien natürlich sich genau auf diese Dinge stürzen, als auf irgendwelche leisen und entspannten Gegenproteste, die natürlich weniger spannend, ich sag jetzt mal, medial zu verkaufen sind. Aber, und das ist ein großes Aber, im Endeffekt ist Zivilcourage wichtig, weil wenn alleine ich schon diese Frage bekomme, dann heißt es, dass es sehr viele Menschen gibt, nehme ich an, unter euch und auch darüber hinaus, die davon ausgehen, dass irgendwie mittlerweile sehr viele Menschen, vielleicht sogar ein Großteil der Weltbevölkerung, hinter Terroristen steht. Und das mag an einigen Orten auf der Welt der Fall sein, doch im freien Westen darf das unter keinen Umständen der Fall sein und auch nicht der Fall werden. Und deshalb hier auch nochmal ein kurzer Aufruf von mir. Jeder Einsatz von euch ist wichtig. Wichtig nicht nur für Israel, sondern insbesondere auch für eure eigenen Gesellschaften, für euren eigenen Frieden und im Endeffekt für die Zukunft eurer Kinder. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.